Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Eine neue Episode des Podcasts von Automotive Insights und heute bin ich zurück mit einer Interviewfolge mit dem Fokus auf das Thema Marketing und Markenaufbau und zu Gast ist heute Stefan Simbal, er ist Direktor Marketing Europe für den chinesischen Reifenhersteller Sailun Tire. Ich begrüße dich herzlich, in Bremen sitzt du.
Ganz genau, hallo Kai, ich freue mich sehr.
Bin gespannt, was du uns so erzählen kannst. Du bist ja auch in der Branche, speziell in der Reifenbranche, kein Unbekannter, hast verschiedene Stationen, kannst du dazu gleich nochmal was sagen auch. Ja, wir wollen darüber sprechen, wie man Aufmerksamkeit und wie man Markenwahrnehmung und letztlich natürlich auch Vertrauen in eine Marke und in Produkte schaffen kann, die im europäischen Markt noch nicht so die Sichtbarkeit hat, immer mal wieder auftaucht in kleinen Flashs, das natürlich gesteuert ist, vor allen Dingen durch euch in der Marketingabteilung. Zu dir einmal kurz zur Einleitung. Du hast auch schon mal Station gemacht bei der Reifenmarke Falcon Tire. Das gehört zum japanischen Konzern Sumitomo, ein sehr großer und sehr relevanter Konzern und bist dann zu Sailun gewechselt. Vielleicht kannst du am Anfang unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen was zu deinem Lebensweg kurz sagen oder deinem beruflichen Einstieg in die Branche.
Sehr gerne. Meine allerersten beruflichen Fußstapfen sozusagen liegen ja in der Brauerei. Hat es eben schon gesagt, ich wohne in Bremen und da gibt es eine relativ große Brauerei, Becks. Und das war sozusagen meine erste Ausbildungs- und Wirkungsstätte. Ich habe da ganz klassisch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, viel Zeit im Braubetrieb verbracht, Trainingprogramm durchlaufen, habe dann später BWL studiert im Rahmen von so einem Corporate Scholarship. Und ehrlicherweise habe ich damals alles das, was das Thema Marke wirklich ausmacht, wirklich intravenös verabreicht bekommen, weil Becks damals schon, also wir reden hier über Ende der 90er Jahre, so lang ist ja dann doch schon her, waren die immer schon relativ weit vorne, was Markenführung angeht, was aber auch Produktinnovationen angeht. Und am Ende war das so ein bisschen die Blaupause für vieles von dem, was danach gekommen ist. Es gab viel Berührung zu Reifen, es gab immer ein bisschen Leidenschaft zum Beruf gemacht, immer sehr viel Berührungspunkte zum Thema Automotive, auf sowohl Hersteller als auch Agentur- oder Dienstleisterseite eine ganze Reihe von Herstellern betreut, in Deutschland, in den USA, in Italien, in anderen europäischen Märkten. Aber dieser rote Faden aus Technik, Technologie auf der einen Seite und um wirklich erfolgreich zu sein, um wirklich einen Unterschied zu machen, Marke auf der anderen Seite, das hat mich immer begleitet und ist ehrlicherweise auch mein großer Antrieb.
Wie bist du denn zu Falcon gekommen?
Ich war eine ganze Zeit lang am Nürburgring für das Marketing verantwortlich und da war Falcon damals ja auch schon aktiv und da haben wir uns was des Wortes an der Rennstrecke kennengelernt und irgendwann hat es mit einem ganz kleinen Beratungsmandat angefangen und wurde dann immer größer bis hin dann zur festen Eingliederung in den Konzern und das war eine spannende Zeit. Als wir das angefangen haben, war Falcon natürlich in Europa auch noch nicht so bekannt, auch noch nicht so etabliert, war eine japanische Budget-Brand und vieles von dem, was wir dann in den nächsten fast 10 Jahren gemacht haben, hat glaube ich dazu beigetragen, dass die Marke heute da steht, wo sie steht. Und natürlich wurde da auf der technischen Seite wahnsinnig viel in Entwicklung und Forschung investiert. Die Produkte sind besser geworden. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich ja nachher noch. Die Produkte alleine verkaufen sich eben nicht. Die Marke alleine verkauft sich aber eben auch nicht. Und wenn das gut zusammenspielt, dann ist es eine Erfolgsgeschichte.
Und nun Sailun Tire, das ist nochmal, also auch Asien, aber eine völlig andere Unternehmenskultur. Ich liefere mal eben kurz ein bisschen den Background zu Sailun Tire, weil das, wie gesagt, hier, also im Aftermarket, für den wir ja hauptsächlich senden, dürfte die Marke schon mal in Erscheinung getreten sein, sowohl Autohausbereich als natürlich auch die Reifenfachhändler, die kennen natürlich die Marke dann doch. Silent Tire wurde 2002 gegründet, gehört zum Messnack Qingdao-Konzern. Das ist ein großer Anlagenbauer, liefert viel für die Produktionsstätten der Reifenindustrie. Das heißt, was die Reifenproduktion angeht und Maschinenbau und solche Sachen, ist die Expertise natürlich schon vor Unternehmensgründung da gewesen. Und dann ist man 2002 mit der eigenen Reifenproduktion dann gestartet, mit Silent Tire unter der Marke. Und wenn man sich das heute anschaut, ist Silent definitiv unter den Top 20, das ist richtig, ne? Ich glaube, umsatztechnisch sogar.
Ist umsatztechnisch sogar der 10. Hersteller der Welt mittlerweile. Und genau, die Geschichte, wenn ich da kurz noch eine Ergänzung machen darf, die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen eine andere als bei vielen anderen Unternehmen. Das Unternehmen wurde aus der Universität heraus gegründet. Und das erste Unternehmen, das war eine Professoren- und Forschergruppe rund um das Thema Gummi im weitesten Sinne, an der Qingdao University for Science and Technology. Das ist eine Universität mit 30.000 Studenten und 4.000 Professoren. Ein gigantischer Think Tank zum Thema Gummi. Die machen nichts anderes den ganzen Tag. Dass da immer was bei rauskommt, glaube ich, ist relativ klar. Und das Erste, was dabei rausgekommen ist damals, war tatsächlich ein Unternehmen, das heute Messnack heißt. Das ist eine separate Unternehmung, ist partnerschaftlich verbunden mit Silent, aber die Legal Entities sind getrennte. Mhm. Aber natürlich ein Unternehmen, das heute der Weltmarktführer im Maschinenbau für Reifen ist. Mit einem Marktanteil, ich glaube global, weit über 50%, in China glaube ich sogar mittlerweile weit über 70%. Mhm. Und die zweite Ausgründung, der zweite Spin-off aus der Forschung sozusagen, war dann das, was heute die Marke Silent ist. Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Kombination, wenn ein Forscherteam antritt, um quasi den besten Reifen zu entwickeln oder auch die beste Herstellungsmethode für einen Reifen zu entwickeln. Das hat ja auch was mit Energie und Rohstoffeinsatz und Verarbeitung, Verarbeitungsqualität und all diesen Dingen zu tun. Und das ist unsere Gründungsgeschichte, das ist unser Kern und das ist auch nach wie vor das, was uns in der Produktentwicklung und in unseren Innovationszyklen heute antreibt.
Ihr betreibt 7 oder sind es 8 Werke weltweit?
Wir sind jetzt sogar 9. Wir haben gerade Indonesien und Mexiko ans Netz gebracht. Dann gibt es noch Fabriken in China, Kambodscha und Vietnam. Mhm. Irgendwann wird es auch eine europäische Fabrik wohl geben. Wann und wo und wie die genau errichtet wird, das kann ich nicht sagen, weil ich schlichtweg noch nicht weiß. Aber ein logischer Schritt ist das mit Sicherheit, weil es natürlich auch unser Ziel ist. Wir sind jetzt der 10. Hersteller der Welt. Das ist innerhalb von 20 Jahren schon eine relativ atemberaubende Geschwindigkeit. Aber damit sind wir natürlich nicht am Ende, sondern die Ambitionen sind noch ein bisschen größer. Nicht nur was Produktionsmenge angeht. Wir liegen jetzt bei 106 Millionen Pkw-Reifen, 26 Millionen Lkw-Reifen und 447.000 Tonnen Spezialreifen. Das ist schon sehr viel. Aber es ist eben noch nicht das Ende der Veranstaltung.
Ja, wollen wir gleich noch mal ein bisschen dann genauer dazu einsteigen, wie man praktisch eine Marke, die hierzulande natürlich eher im Budget-Segment wahrgenommen wird, wie man da ein Stück für Stück das Image praktisch immer mehr in den Qualitätsbereich anheben und transferieren kann über Marketing und natürlich unterfüttert natürlich auch über gleichzeitig Entwicklung in der Produktqualität. Ja, wenn man so ein bisschen zurückschaut, wenn man Silent einfach über Google mal sucht, dann findet man natürlich Fachmedienbeiträge. Gar nicht so viel, aber also wenn man dann schaut, Jahr 2012, also ich bin vorher ja schon für ein Fachmedium im Reifenbereich tätig gewesen, lange Zeit, und habe den Konzern schon relativ früh kennengelernt. Damals wurden, glaube ich, so die Marketingaktivitäten waren noch so aus England gesteuert. Dann irgendwann kam ja die Zentrierung in eurem Bereich, in den deutschen Bereich. 2012 haben die Verantwortlichen damals schon Europa zum zentralen Absatzmarkt erklärt, wenn man sich die Entwicklung dann der letzten 13 Jahre anschaut, dann denke ich, kann man substanziell noch nicht den absoluten Fortschritt erkennen im Markt. Ist das richtig oder trete ich euch dazu nahe?
Ach, das kommt ein bisschen drauf an, unter oder aus welcher Blickrichtung man das betrachtet. Die Entwicklung in den Anfangsjahren war sicherlich eher geprägt von, sagen wir mal, zügigem Distributionsaufbau, klassisch Containergeschäft. Du suchst dir 1-2 exklusive Partner pro Land, pro Absatzregion, schickst Container und der Großhandel macht sozusagen den Rest. Das machen fast alle so, die den Markteintritt in Europa suchen. Und das ist auch erstmal relativ effiziente Art und Weise, überhaupt mal Volumen und das ein oder andere Prozent an Marktanteil zu generieren. Das hat sehr gut funktioniert, eine ganze Zeit lang. Und ich bin dazugekommen, 2020 dazugekommen. Und das war gerade so die Phase, wo man gesagt hat, okay, jetzt wollen wir auch so langsam Marke sein. Wir wollen mehr Marktanteil. Wir wollen natürlich irgendwie auch höhere Margen generieren, sowohl für uns als auch unsere Partner. Wir wollen OE-Geschäft. Wir wollen in den Retail-Bereich, wie das halt so ist. Das passiert natürlich nicht alles gleichzeitig. Und was man auch wissen muss, ist, die Organisation von Zalon in Europa war immer ultra schlank. Also als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, 14 Leute, was für ganz Europa natürlich homöopathisch ist. Jetzt sind wir, nagel mich nicht drauf fest, es verändert sich wirklich täglich, irgendwas um die 74, machen uns also ein bisschen breiter, stellen uns breiter auf, vergrößern unseren Footprint, sind sehr viel näher dran an den Märkten. Wir hatten immer schon eine relativ dezentrale Organisation. Also es gibt ein Büro in Frankfurt, es gibt eins in Amsterdam und es gibt auch immer noch eins in Birmingham. Aber im Prinzip sind wir alle draußen im Feld. Auch ich für ganz Europa verantwortlich, reise munter durch alle europäischen Märkte. Auch die Marketingorganisation an sich war, als ich angefangen habe, waren wir zu zweit. Jetzt sind wir, wenn man alle Kollegen dazu zählt, auch die in China sitzen, wir machen das ja in so einem Co-Creation-Ansatz, dann sind wir, glaube ich, 12 oder 14. Aber das braucht natürlich Zeit. Das alles passiert nicht von heute auf morgen. Und die verschiedenen Geschäftsfelder, die wir so haben, haben ja auch ein bisschen was mit anderen Marken zu tun. Und wir machen das ein oder andere Private-Brand-Thema. Deswegen ist unser Volumen in ganz Europa vielleicht am Ende des Tages ein bisschen größer als das, was man rein unter der Marke Silent wahrnimmt. Aber natürlich ist das die Marke, auf der kommunikativ der Fokus liegt. Und du hast es eingangs schon erwähnt, wir haben da eine relativ umfangreiche Kooperation, sagen wir mal, mit dem marktführenden Medium geschlossen, Autobild, weil wir das einfach in jedem europäischen Land ganz gut durchsteuern können und es da eine gewisse Akzeptanz gibt auf unserer Kundenseite, aber eben auch schon bei Endverbrauchern. Aber ja, wir fahren so gesehen immer noch ein klein bisschen, sagen wir mal, im dritten Gang, sind jetzt dabei, in den vierten hochzuschalten und wollen dann irgendwann mal in den fünften oder auch noch weiterkommen. Aber wie immer im Leben braucht das ein bisschen Zeit.
Wir haben ja vor allen Dingen, wenn wir auf Europa, auf die unterschiedlichen Märkte gucken, dann muss man tatsächlich konstatieren ja auch, dass die schon relativ verschieden funktionieren. Der deutsche Markt war seit jeher eigentlich sehr Premium getrieben. Das ändert sich immer mehr, auch durch die Mehrmarkenstrategie natürlich vieler großer Hersteller und einfach eine höhere Preissensibilität. Ihr habt auf eurer Homepage eine Zahl von 7 Millionen verkauften Reifen für Europa ausgegeben. Ist das noch so der Wert?
Ich glaube, ehrlicherweise müssen wir das mal dringend updaten. Das dürfte mittlerweile deutlich darüber liegen. Wenn man alle Marken und so Projekte mit einberechnet, sind wir da, glaube ich, mittlerweile deutlich zweistellig. Was eigentlich eine beeindruckende Leistung ist, angesichts der Tatsache, dass wir bis vorgestern nur eine Handvoll Mitarbeiter waren. Das ist ein großes Lob Richtung unserer Kunden und Partner, die teilweise wirklich auf einem Level integriert sind, wie ich das bisher kaum irgendwo anders gesehen habe. Also da gibt es eine erstaunlich hohe Identifikation mit der Marke Silon, mit dem Unternehmen Silon. Teilweise treten die in den einzelnen Märkten fast so ein bisschen so auf, als wären sie direkter Herstellerpart. Was ich sehr ungewöhnlich finde, was aber ein Beweis ist für dann doch die sehr enge Partnerschaft oder die engen, sehr engen Partnerschaften, die wir in der Lage waren aufzubauen und die wir offensichtlich auch in der Lage sind, weiter zu pflegen. Aber du hast vollkommen recht, die europäischen Märkte funktionieren natürlich alle ganz unterschiedlich und das ist im Gegensatz zu den beiden anderen großen Absatzmärkten von uns, Domestic China und Nordamerika, auch für das Unternehmen eine ganz neue Situation. Es ist eben hier nicht so, dass du eine Sprache hast oder eine Gesetzgebung oder einen Ansatz zum Thema Sommer- oder Winterreifen oder vielleicht zwei Hände voll Großhändler, die den Markt unter sich aufteilen, sondern es ist alles viel, viel kleinteiliger, viel, viel, vielschichtiger. Und gerade in Deutschland oder in der Dachregion ist genau wie du sagst, ist die Tendenz des Verbrauchers hin zu Premium und zu Hightech vielleicht viel ausgeprägter als in Südeuropa oder in osteuropäischen Märkten, wo das Thema Preis eine ganz andere Sensibilität hat. Und das auszusteuern für die unterschiedlichen Märkte, sowohl auf Marketingseite als auch auf der, sagen wir mal, Produkt- und Distributions- und auch Pricing-Seite, das ist eine Challenge, die ist nicht klein. Und das ist unser täglich Brot. Aber es ist auch ein Lernprozess für eine Organisation wie unsere, die ja immer noch ganz jung ist. Wie gesagt, wir sind ja gerade mal 20 Jahre alt. Wir haben jetzt eine ganz spannende Mischung eigentlich im Unternehmen aus, sagen wir mal, seniorigeren, erfahreneren Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber jetzt als seniorig bezeichnen will oder nicht, aber ja, ein paar Jahre bin ich schon unterwegs. Und vielen sehr jungen Kollegen aus China, aber auch aus Europa. Und das ist eine sehr, sehr spannende Mischung. Da ist sehr viel tägliches Lernen voneinander auch dabei. Und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir versuchen wirklich so einen Co-Creation-Ansatz, also quasi das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Man hört ja immer, wenn man sich die Automotive-Landschaft so anguckt, von dem China-Speed und solchen Dingen. Und ja, also die Fabrik in Mexiko, die haben wir, glaube ich, innerhalb von 9 oder 10 Monaten hochgezogen. Da hast du in anderen europäischen Märkten in der Zeit noch nicht mal ein B-Plan-Verfahren abgeschlossen, geschweige denn irgendwie alle Dokumente eingereicht. Da muss man immer gucken, wo findet was gerade wie statt und wie können wir es am besten für uns dann umsetzen. Wir werden immer versuchen, eine sehr schlanke Organisation zu bleiben. Also ein großes europäisches Headquarter, wo hunderte von Leuten an einem Ort sitzen, das war noch nie der chinesische Ansatz. Auch vor Covid, vor Corona, war die Organisation schon eine ganz dezentrale. Da gab es das, was du vorhin schon gesagt hast, das Birmingham Office, und verteilt über ein paar Kernmärkte ein paar Hände voll Mitarbeiter. Also dieses Zentralisierte streben wir für Europa so gar nicht an.
Und warum ist der europäische Markt denn so ein zentraler Markt? Warum ist das so wichtig? Also nicht nur volumentechnisch, sondern wenn man auch beispielsweise auf die Erstausrüstungsseite guckt, die Nähe zu den Automobilherstellern, also da, wo man praktisch einen Imageaufbau kreiert.
Das ist eine in der heutigen Zeit immer noch gültige Faustformel, dass jeder, und egal für wen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, alle wollen immer den Erfolg in Europa, weil Europa immer noch als, sagen wir mal, Wiege von Technologie, von Qualität, aber auch von Ästhetik und Design gilt. Na klar, wir sehen ja alle, was bei Autos passiert und wie plötzlich chinesische Hersteller da stehen und auf Augenhöhe mit den etablierten Playern sind.
Ja, und wie sich die etablierten Player hierzulande jetzt viel, viel mehr nach den chinesischen Produkten ausrichten.
Ja, genau, es dreht sich quasi so ein bisschen um. Die einen rennen dem chinesischen Markt sozusagen hinterher und die Chinesen rennen uns sozusagen hinterher. Das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Eigentlich quasi ja ein Paradebeispiel für das, was man so Globalisierung nennen würde. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel auch das Thema OE bei den, sagen wir mal, klassischen europäischen Premium-Herstellern immer noch der Ritterschlag schlechthin ist. Was gar nicht heißen soll, dass die Anforderungen oder die Prozesse, die man dadurch laufen muss, irgendwo anders schlechter sind. Aber es geht ja, wie immer, beim Thema Marke auch um Wahrnehmung. Und wenn du dann dich als OE-Partner von XY oder Z bezeichnen darfst, dann hat das eben weltweit eine gewisse Strahlkraft. Andersrum vielleicht noch nicht. Das mag in 10 Jahren oder in 15 Jahren anders sein. Aber Stand heute ist es eben immer noch so. Und es ist natürlich auch ein Markt, in dem man investieren muss, ja, aber eben auch sehr viel Geld verdienen kann. Weil je westlicher oder je nördlicher wir kommen in Europa, desto höher ist ja durchaus auch die die Bereitschaft für einen guten Reifen in einer bestimmten Größe mit bestimmten Features auch entsprechend Geld zu bezahlen. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der dazu gehört.
Gut, dann lass uns mal einsteigen in die zentralen Ansatzpunkte für ein effektives Marketing, für den Imageaufbau. Wir müssen natürlich nochmal ein bisschen unterscheiden auch. Ihr habt das PKW, aber ihr habt genauso das Commercial, das LKW-Geschäft auch. Da wird auch marketingtechnisch natürlich, wird man andere Hebel nutzen müssen. Vielleicht gucken wir erstmal beim PKW-Bereich, weil das war so der Aufhänger für mich jetzt auch im Zuge der Preissensibilität, auch eine Marke wie Cylon immer mehr in den Fokus zu nehmen, weil man natürlich gewisse Großhandelspartnerschaften auch wahrnimmt und die Bemühungen auch erkennt, wie man so eine Marke pusht. Aber was sind für dich die zentralen Ansatzpunkte jetzt, um praktisch so eine Imageentwicklung voranzutreiben?
Also wir versuchen ein bisschen zu unterscheiden zwischen was ist Marketing im Allgemeinen und was ist Branding im Speziellen. Das ist keine ganz leichte Übung, weil das natürlich unmittelbar miteinander verbunden ist und weil es natürlich irgendwie auch das eine das andere bedingt. Aber letztendlich, wenn man sich mal von der Marketingseite anguckt, was wir und was viele andere Hersteller in Europa machen, ist ja jeder letztendlich auf denselben Plattformen unterwegs. Alle haben dieselben Ansätze beim Bereich Social Media. Alle reden mit den entsprechenden Fachmedien. So viele gibt es ja dann doch nicht. Alle sind auf den entsprechenden Messen vertreten, egal ob verbraucherorientiert oder eher B2B-orientiert. Aber es ist ja quasi so ein Wanderzirkus, der mehr oder weniger immer unterwegs ist. Alle gucken sich mehr oder weniger intensiv Sportpartnerschaften, allen voran Fußball an. Dazu könnten wir abendfüllend noch einen ganz anderen Podcast machen, da auch sehr, sehr viel Berührungspunkte mit hatte. Auch wir haben sicherlich da die eine oder andere Partnerschaft, aber vielleicht unter etwas anderen strategischen Gesichtspunkten. Und wenn man sich dann anguckt, was wollen denn Verbraucher eigentlich? Natürlich ist ohne Wahrnehmung alles nichts. Also wenn ich nicht eine bestimmte Aufmerksamkeitsschwelle überschreite und einfach gar nicht durchdringe zu egal wem da draußen, dann habe ich nichts gekonnt, weil dann kann mein Produkt noch so toll sein, dann kann meine Markenstrategie noch so ausgeklügelt sein. Wenn es keiner mitkriegt, nützt es nichts. Das heißt, das Invest in Reichweite sozusagen ist immer eins, was mehr oder weniger gegeben sein muss. Aber dann wird es halt spannend beim Thema: Wie erzähle ich das? Wie mache ich das? Und womit lade ich meine Marke auf? Jetzt haben wir bei Reifen die etwas merkwürdige Situation, dass es im Gegensatz zum Beispiel zu, sagen wir mal, irgendwelchen Konsumgütern aus dem Supermarkt oder sowas, gibt es unabhängige Testergebnisse, die darüber entscheiden, ob du top oder flop bist. Jetzt wissen wir alle, wie intensiv Reifentests ablaufen und dass da manchmal zwischen top und flop der Unterschied vielleicht nicht so wahnsinnig groß ist und ob der dann relevant ist im täglichen Fahren, ist eine ganz andere Diskussion. Aber erstmal generiert das eine gewisse Wahrnehmung. Die einen sind halt, sagen wir mal, gut oder empfehlenswert oder sehr gut oder sowas und die anderen sind es nicht. Und das ist etwas, was relativ einzigartig ist in der Produktkommunikationslandschaft da draußen, weil du so eine Art neutralen Resonanzkörper hast, so einen neutralen Proof of Concept, da kannst du sonst was erzählen als Marke. Wenn das Testergebnis sagt, ist nicht empfehlenswert, dann hast du auf der ersten Stufe deines Funnels, wie das ja so schön heißt, nämlich beim Händler ein Riesenproblem und im Zweifelsfall dann eben bei den Verbrauchern auch noch. Das haben wir Gott sei Dank lange hinter uns. Also mittlerweile sind wir ja auch bei Reifentests irgendwie durchaus in den Top 10 dabei, auch wiederholt jetzt. ADAC, Autobild, also die Produktqualität haben wir, glaube ich, erreicht. Wir hören ja nie auf. Wie gesagt, die Universität schläft nie. Aber zumindest sind wir mal auf einem sehr guten, weit oberhalb des Budget-Segments angesiedelten Bereich, was die reine Produktqualität angeht. Das wissen wir auch ehrlicherweise schon ein bisschen länger von unseren Partnern in unterschiedlichen Märkten. Wir sehen ja, wie die mit ihren Kunden wiederum umgehen und gibt es da viel Theater mit Reklamationen oder Ähnlichem? Nee, gibt es gar nicht. So gut wie fast gar nicht. Im Sinne von, ich glaube, ich habe genau eine Reklamation mal für einen PKW-Reifen gesehen und das war noch nicht mal dem Produkt geschuldet. Aber angesichts von Millionen von Reifen im Markt glaube ich, ist das, können wir das Produktseitige mal als gegeben hinnehmen. Und jetzt kommt die große Frage, was will denn der Verbraucher eigentlich? Weil für die sind ja Reifen, wenn wir mal ehrlich sind, alle, wie das so schön heißt, schwarz-rund mit einem Loch in der Mitte. Da gibt es ja ganz, ganz wenig Expertise überhaupt nur. Das ist so ähnlich wie bei Bier, da schließt sich mein Kreis wieder. Bei Bier gibt es auch ganz viele selbsternannte Experten, die erzählen dir alle, Gott weiß was sie alles rausschmecken können und nur mein Bier und nur das Bayerische und nur Pilz oder nur Alt oder whatever. Ich habe hunderte von Blindverkostungen begleiten dürfen. Vergiss es. Keiner kann aber auch nur ansatzweise ernsthaft auf Expertenlevel Urteile abgeben. Es gibt so ein paar Promille in der Bevölkerung, die sind sensorisch hyperbegabt, die können das. Alle anderen können weder alkoholfrei von alkoholhaltig noch das eine von dem anderen unterscheiden. Ein paar Spezialitätenbiere mal außen vor gelassen. Also wenn es nach Kirsch, Vanille schmeckt, ja okay, wer das mag, der wird das irgendwie rausschmecken. Aber Pilz gegen Pilz gegen Pilz, so von den sogenannten Premium-Marken, keine Chance. Und so ähnlich ist das ja bei Reifen auch. Wenn du jetzt Sportwagenfahrer am Nürburgring bist und genau weißt, irgendwie in der Kurve auf der Nordschleife brauche ich diese 2% extra Grip, dann wirst du vielleicht den Unterschied merken. Auf der Straße, der normale Fahrer wird sich da eher schwer tun. Und was kommt noch hinzu? Wir sehen es ja an unserem Beispiel, die Produktqualität, die früher sicherlich ein ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal war, verwässert sich gerade so ein bisschen. Und natürlich hast du irgendwie die 1, 2, 3 bekannten Marken, die sind immer oben im Test. Aber danach kommen schon wir und vielleicht noch der ein oder andere. Und in ein paar Jahren werden wir ja nicht schlechter sein. Das heißt, Produktqualität als reines Differenzierungsmerkmal im Sinne von, das sind Premium-Reifen, die sind gut und das sind nicht Premium-Reifen, die sind schlecht, funktioniert nicht mehr. Mhm. Funktioniert im Commercial-Bereich sowieso schon gar nicht mehr, da stellen wir schon viel länger fest. Die haben auch eine Affinität zu Marken, aber die können es anders messen. Die messen logischerweise in Haltbarkeit, also nicht wie viele 100.000 Kilometer ein LKW-Reifen gehalten hat oder wie oft der Lieferwagen auf irgendeiner C-Decke tanken musste. Die wissen schon lange, dass Cyloon extrem gut funktioniert. Bei denen ist das Thema Marke nicht ganz so ausgeprägt, logischerweise. Da geht es eben um sehr harte Produktkriterien, die wir aber schon lange erfüllen. So, wenn man das alles hat, was bleibt dann einem Verbraucher noch übrig, um zu sagen, den Reifen kaufe ich und den kaufe ich nicht? Jetzt wissen wir auch aus der Marktforschung und aus vielen leidvollen Jahren der Erfahrung und des Try and Errors, eine First Choice bei Reifen, also sowas wie, ich gehe zum Retailer XY und sage, ich hätte genau den Reifen dieser Marke in der Größe. Das gibt es in ganz, ganz seltenen Fällen, aber in der Regel findet das so nicht statt. In der Regel kommt einer wie ich jetzt mal als normaler Verbraucher zum Retailer und sagt so, ich brauche neue Sommerreifen. Und dann habe ich so ein Relevant Set im Kopf von Marken, die für mich in Frage kommen. Manche davon sind mir sehr bewusst, weil ich die schon, keine Ahnung, 100 Jahre lang gesehen habe. Und manche sind mir vielleicht nicht so bewusst, aber sie sind trotzdem irgendwo verankert. Und dann kommt der Händler oder eben der Berater im Handel und sagt, okay, pass auf, für dein Auto hätte ich A, B oder C. Und wenn du von A, B oder C einen noch nie gehört hast, wird das mit dem Verkauf in der Sekunde echt schwierig. Wenn du es aber schon mal gehört hast, hast du relativ gute Chance, dass einer von den dreien dann auch verkauft wird. Und wenn derjenige dann vielleicht auch noch, keine Ahnung, 20 Euro billiger ist oder was auch immer, dann wird daraus relativ schnell eine runde Sache. Und was können wir jetzt tun als gerade mal 20 Jahre alte Marke, verglichen mit anderen, die über 140 Jahre alt sind oder 120 Jahre alt sind, die ein gigantisches Markenguthaben vor sich herschieben? Wir müssen versuchen, basierend auf allem, was wir gelernt haben über Verbraucher, was wir in Befragungen und in Interviews herausgefunden haben, zu versuchen, was können wir zu der Kommunikation dazu addieren, um in dieses Relevant Set zu kommen und um eine möglichst positive Assoziation mit der Marke an sich herbeizuführen. Und wir sind ja immer noch mittendrin, das ist ja alles noch Work in Progress und alles permanent im Flow. Aber für uns ist dieses Thema Smart extrem wichtig, weil wir haben uns natürlich sehr intensiv angeguckt, was kommunizieren andere Reifenmarken. Und am Ende dreht es sich immer alles um Performance, Reichweite im Zweifelsfall, Motorsport, die ganzen klassischen Themen. Das ist auch alles nicht verkehrt. Das ist alles hochgradig relevant. Und ich komme ja jetzt gerade vom Nürburgring wieder, wo wir unseren ersten 24-Stunden-Renneinsatz gefeiert haben. Können wir gleich nochmal was zu sagen. Aber das differenziert alles nicht. Und wenn dann jemand diese Geschichte über Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance schon 140 Jahre erzählt, wenn ich die gleiche Geschichte erzählen will, wie soll ich den einholen? Und der das schon 140 Jahre macht, der hört ja auch nicht auf. Also die etablierten Player sind ja immer noch mit Abstand die biggest Spender im Bereich Media. Und warum ist das so? Weil sie genau wissen, dass sie eigentlich nach oben gar nicht mehr großartig können. Sie müssen sich nach unten sozusagen verteidigen. Sie müssen die Burg halten sozusagen. Und jetzt können wir das gleiche Geld in die Hand nehmen oder noch mehr Geld in die Hand nehmen und versuchen sie sozusagen zu überholen. Ist das ein besonders wirtschaftlicher Ansatz? Schwierig, in einem chinesischen Gesamtkonstrukt auch fast unmöglich durchzudrücken. Es muss aber auch gar nicht sein, sondern du musst für dich den Erzählstrang finden, die Geschichte finden, die erinnerungswürdiger ist und die einfach so ein paar Häkchen bei Verbrauchern setzt, so dass du schneller und vor allen Dingen eben sehr viel effizienter in dieses Relevant Set kommst. Die Marke, für die ich früher mal gearbeitet habe, hast du schon erwähnt, da ist uns das sehr gelungen, mit deutlich weniger Mitteleinsatz als, sagen wir mal, der ein oder andere vergleichbare Wettbewerber, aber eben mit einer sehr, sehr starken Geschichte, die sicherlich was mit Motorsport und, sagen wir mal, Excitement zu tun hatte, aber sie war eben extrem stringent durchdekliniert. Egal wo, egal wie, es waren immer, sagen wir mal, dieselben Key Visuals, dasselbe Narrativ. Wir haben es runtergebrochen bis an den POS. Im letzten Zipfel von Social Media war das genauso drin wie im Produktkatalog, mit dem die Außendienste losgegangen sind. Mhm. Und diese Kontinuität und dieses wirklich von A bis Z durchdeklinieren ist eines der großen Erfolgsrezepte für erfolgreiche Markenführung. Wenn man es nämlich nicht macht, dann wird es alles relativ schnell beliebig. Und dann hat es niemals den Impact, den man sich erhofft. Und bei uns kommen jetzt so ein paar Sachen dazu. Wir haben auf einer Seite diesen universitären Hintergrund, also dieses ganze Thema Forschung, Entwicklung, Hightech. Wir haben so eine Art Doktortitel in Reifen, so hat es mal jemand genannt. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Verbraucher in Europa, mal unabhängig vom Markt oder vom Einzelmarkt, alle in einer Beziehung ähnlich ticken. Und das ist das Thema, sie wollen eigentlich alle keine Kompromisse bei Qualität. Das will niemand. Niemand will bewusst einen schlechten Reifen, ob es den noch gibt oder nicht, ist mal eine andere Frage. Aber zumindest willst du das nicht haben. Und auf der anderen Seite wollen alle möglichst clever sein. Also dieses ganze Thema clever shoppen, clever tanken, clever dies, clever das, ist ja so ein bisschen ein Megatrend. Du siehst es in der Mode, du siehst es bei Autos, du siehst es sogar bei Lebensmitteln. Alle oder sagen wir mal zunehmend lernen Verbraucher, du kannst eigentlich dieselbe Qualität bekommen, du musst aber nicht unbedingt immer das Premium-Preisschild bezahlen, du kannst es auch ein bisschen günstiger bekommen. Zu günstig willst du gar nicht sein, das generiert wieder auch die falsche Wahrnehmung. Aber so dieses Gefühl, ich mache einen cleveren Deal, weil ich eigentlich das Gleiche bekomme wie bei X, dafür aber ein bisschen weniger gezahlt habe, das ist für Verbraucher sehr belohnend. Da fühlen die sich gut hinterher.
Aber das ist eigentlich eher ja fokussiert auf den niederschwelligen, also auf die niedrigen Preissegmente, ne? Wenn man jetzt beispielsweise, also steigt doch nochmal kurz ein, was ist denn euer Erzählstrang konkret? Was ist Cyloon dann und wo sind eure Hebel tatsächlich?
Also wir kommunizieren aktuell unter der Headline Your Smart Performance. Da sind mehrere Sachen drin. Zum einen ist natürlich das Thema Performance drin, weil Performance ist das, was jeder vom Reifen grundsätzlich erstmal erwartet. Smart laden wir unterschiedlich auf. Smart ist einmal das Thema Modernität, Zukunftsorientierung, all diese Dinge. Das ist einfach ein, wenn du so willst, ein Buzzword, was aktuell sich an vielen Stellen wiederfindet und hat aber eine gewisse Signalisation, die damit einhergeht. Und wir sehen, dass das funktioniert. Smart ist aber gleichzeitig auch Repräsentant für unsere technologische Kompetenz. Also in China nennen wir das Smart Manufacturing, Smart Factory und so weiter, was dann wiederum einhergeht mit bestimmten Nachhaltigkeitskriterien auch. Wir setzen weniger fossile Rohstoffe ein, wir sparen Energie bei der Produktion und so weiter und so weiter. Das ist alles Teil von einem sehr, sagen wir mal, umfangreichen PR-Narrativ. Da gibt es, also diese, das sind unterschiedliche Erzählstränge, die aber alle auf dieses Thema Smart einzahlen. Wir suchen oder wir versuchen, Partnerschaften einzugehen, die ein bisschen smarter sind als andere. Das ist nicht einfach, weil vieles immer natürlich noch nach, sagen wir mal, nach 0815 passiert. Also die Fußballbande an sich, die ist nicht smart, egal was du da, wie du es machst oder das Engagement XY aus sich heraus, wird es auch nicht smart. Smart wird es auch erst dann, wenn du es auch schaffst, das in die Organisation zu übertragen. Wenn wir bei jedem Touchpoint, den wir haben, egal ob digital für Endverbraucher oder auch im One-on-One mit unseren Händlern, versuchen wir, sagen wir mal, smarter zu sein. Das kann sehr individuell ausgelegt werden. Das kann das ganze Thema Bestellprozess sein, das kann auch das Thema Informationsteilen sein, das kann aber auch einfach die Art und Weise sein, wie wir als ja quasi fleischgewordene Markenpersönlichkeiten, die wir ja zwangsläufig alle sind, also sobald du mit einem Cylon-Sticker auf der Brust, jetzt fast gesagt, kommst, bist du ja Teil der Marke. Weil egal, was du machst in der heutigen Zeit, auch mit Hilfe von KI oder was auch immer, es sind immer noch Menschen, die Marken machen. Also wir haben uns sehr intensiv auch mit dem Thema Agentic AI auseinandergesetzt und wo kann dir eine KI helfen. Eine KI kann immer helfen zu skalieren, aber dieses Narrativ zu entwickeln und vor allen Dingen im täglichen Geschäft zu halten, das ist die große Kunst. Und das gelingt nur, wenn du die ganze Mannschaft hinter die Marke bekommst. Wenn wir behaupten, das zu sein, aber in Wirklichkeit so und so agieren im Markt, dann ist das ein Logikbruch, der immer auffällt, der immer auch wahrgenommen wird. Und das schwächt die Marke und das schwächt am Ende dann eben auch das Geschäft. Wir sehen es in der Marktforschung mittlerweile, wie gesagt, wir haben ja alles das, was ich dir gerade erzähle, ist noch ganz frisch. Das fängt jetzt erst an, sich im Markt zu entfalten. Wir benutzen dieses Your Smart Performance erst seit dieser Saison und ja auch immer noch nicht in der Breite, wie sich der Marketingverantwortliche wünschen würde, sondern wir sind immer noch sehr, sehr effizient unterwegs. Aber da, wo wir sind, sehen wir aus der MAFO, dass das ankommt.
Wo seid ihr denn konkret dann?
Du meinst in Bezug auf Bekanntheitsgrad oder auf Image-Dimensionen, die wir...
Genau, auf eure Kampagnen.
Also erstmal sehen wir, dass es wahrgenommen wird. Das ist ja schon mal gut, schon mal sehr beruhigend. Dann sehen wir, dass dieser Ansatz zu sagen, okay, die sind technologisch getrieben, die sind, sagen wir mal, moderner, nachhaltiger, vielleicht auch ein bisschen fresher, wenn du so willst, als der ein oder andere Etablierte. Das wird auch wahrgenommen. Man traut uns lustigerweise auch wesentlich höhere Preise zu. Also es gibt durchaus Verbraucher, die sagen, das finde ich erstaunlich günstig, das Angebot, für das, was die Marke eigentlich abliefert. Wir alle wissen, so rum funktioniert es. Andersrum, also Marke kann Preis ziehen, aber Preis kann nicht Marke ziehen. Also das wäre jedenfalls ein sehr waghalsiger Versuch, bevor du die Marke aufbaust, Preise in irgendeiner Art und Weise anzuheben, um aus einem Tier 3 zu Tier 2 oder zu Tier 1 oder irgendwo dazwischen oder was auch immer zu landen. Und wir sehen vor allen Dingen, wie unsere Kunden damit umgehen. Also unsere großen Großhändler haben dieses Thema alle adaptiert. Sie benutzen es in ihrer eigenen Kommunikation. Sie verkaufen die Marke auch als, sagen wir mal, das ist eine smarte Alternative. Also wir alle wissen ja, wie so ein Verkaufsgespräch auch auf Großhandelsebene läuft. Und da geht's an irgendeinem Punkt geht's immer um Preise, klar. Aber erstmal geht's darum, ja, okay, ich habe irgendwie A, B, C, die habe ich immer schon, weil whatever. Und dann kommt man und sagt, hier, guck mal, smarte Alternative. Und das ist ein ganz anderer Einstieg, als zu sagen, günstige Alternative oder China-Alternative oder Budget-Alternative. Das macht einen ganz anderen, sagen wir mal, Besprechungsraum auf.
Ist aber kein Ausweichmanöver, ne? Also, weil wenn ich jetzt höre, also es gab ja immer diesen Begriff im Markt, auch der bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ja auch ist, so Billigreifen aus China. Tausendfach kommuniziert über Medien und sonst was. Man versucht jetzt nicht einfach nur dem auszuweichen und über ein reines Pricing in den Markt zu gehen und zu sagen, guck mal, wir haben die gleiche Produktqualität. Also was ich eben nochmal sagen wollte, auch zu dem Spektrum der Tests und wie sich Produktqualität bemisst. Du hast so die Performance-Kriterien natürlich einerseits. Klar, die sind die Basics. Wir erleben aber natürlich auch, dass der Faktor Wirtschaftlichkeit einfach immer wichtiger wird. Also Laufleistung tatsächlich auch. Und wie ist eine Restperformance? Es gibt ja auch große Premium-Hersteller, die komplett ihre Kampagnen darauf fahren und sagen, okay, wir sind preislich ein bisschen höher angesetzt, aber unsere Laufleistung ist auch um 20.000 Kilometer einfach höher. Ne? Ja. Also es ist jetzt diese smarte Argumentation ist jetzt kein Ausweichmanöver, sondern es ist ein ganz bewusster Erzählstrang dann. Ne?
Ein ganz bewusster Erzählstrang und es ist auch tatsächlich ein ganz klarer Abschied von dem, was du chinesischer Billigreifen nennst sozusagen. Da sehen wir uns einfach nicht mehr und ich glaube auch, wir sind da nicht mehr. Das heißt nicht, dass es nicht aus zig anderen Märkten immer noch, sagen wir mal, sehr preisaggressive Anbieter geben mag, über deren Qualität ich nichts sagen kann. Mhm. Aber unsere Orientierung geht ganz klar in eine andere Richtung. Und wie du schon gesagt hast, mit den Testergebnissen, die wir so haben, sowohl die, die veröffentlicht sind, als auch die, die wir selber so machen in irgendwelchen Joint-Tests, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich. Wir testen ja durchaus auch mit OE-Kandidaten und sehen, was da so abgeht im wahrsten Sinne des Wortes. Und kann ich da noch eine schöne Anekdote zu erzählen. Das bestätigt uns alles sehr. Also es ist so ein bisschen tatsächlich parallel zu den chinesischen Autoherstellern, wo ja auch, keine Ahnung, 170 Marken oder was es aktuell ist, irgendwie Richtung Europa und Amerika schippern. Werden davon alle überleben? Nee, natürlich nicht. Aber werden davon 7, 8, 9 übrig bleiben als etablierte Player, weil sie das Thema Produkt verstanden haben, weil sie das Thema Marke verstanden haben, weil sie das Thema Europa als Markt verstanden haben? Ja, mit Sicherheit. Und so ähnlich sehen wir es auch. Wir sehen uns. Natürlich sind wir ein chinesischer Hersteller und da geht auch auf chinesischer Seite ein gewisser Stolz damit einher. Aber am Ende sind wir wie jeder andere Hersteller mittlerweile auch ein multinationales Unternehmen. Also es gibt eine komplette amerikanische Organisation, es gibt eine chinesische, es gibt aber auch eine amerikanische, es gibt eine europäische. Und am Ende ist dann das Headquarter irgendwo auf dieser Welt. Aber die Entwicklung, die Produktion, die Distribution, die Kommunikation findet eben in den Märkten statt. Das ist auch im Zuge der Globalisierung ja ganz normal.
Was habt ihr konkret für den deutschen Markt denn für Kampagnen und Partner? Ich habe mal gefunden, dass ihr bei dem damaligen Bundesliga-Club Ingolstadt noch aktiv war. Läuft dieses Engagement noch?
Das läuft noch. Das ist zum Beispiel auch ein relativ, sagen wir mal, um es jetzt endgültig überzustrapazieren, ein smarter Ansatz, weil, sagen wir mal, rein vom Athletischen her ist der FC Ingolstadt jetzt vielleicht nicht der Club, wo du sagst, so, da geben wir irgendwie Geld für die Bande aus und unsere Awareness wird uneinholbar groß werden. Die spielen in der dritten Liga, so. Aber hinter dem Club, und ich kenne den schon sehr lange, steht halt eine Organisation, die, sagen wir mal, alles, was so fahrdynamische Aktivitäten angeht auch, keine Ahnung, Werksbesichtigung bei Audi oder solche Dinge, machen es dann eben für unsere Gäste dort zu einem schönen, runden Gesamterlebnis. Also Fußball, klar, funktioniert grundsätzlich immer. Ob da nun 45.000 Menschen im Stadion sind oder nur 15.000. Die Infrastruktur da vor Ort ist super, die passt zu uns. Das ist alles sehr, sehr technologisch. Wir machen gemeinsame Fahrveranstaltungen. Wenn du dann in so einem, sagen wir mal, in so einem Audi-Hangar bist, wo das alles genauso aussieht, wie wir uns das vorstellen, nämlich smart, Hightech, Vorsprung durch Technik, da stehen tolle Fahrzeuge auf unseren tollen Reifen, dann ist das eben ein toller Tag für die Händler vor Ort. Und genauso spielen wir es auch. Deswegen bei dem Engagement spielt ein bisschen mehr eine Rolle als die reine, sagen wir mal, Logo-Partnerschaft, wie das eben so häufig gemacht wird im Fußball, wenn es um Reifenmarken geht. Und ja.
Kann man denn über solche Hospitalities überhaupt noch wirklich eine Nähe zur Handelsebene, die ja praktisch so Art Gatekeeper dann auch sind, in den Markt herstellen? Weil, also das kriege ich oft mit, da gibt es teilweise auch so eine Art Übersättigung, weil ja eben, wie gesagt, das Thema Fußballsponsoring bei fast jedem Reifenhersteller.
Absolut. Also wenn du Reifengroßhändler bist und eigentlich nicht wöchentlich irgendwie zur Formel 1, zur Champions League oder sonst was eingeladen wirst, dann machst du irgendwas falsch. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich gibt es unzählige dieser Angebote. Und genau deshalb ist es so wichtig, sagen wir mal, irgendwas dazu zu addieren. Also mal salopp gesagt, so einfach nur zu einem Drittligaspiel nach Ingolstadt zu reisen, wird der ein oder andere Verrückte, an Fußballverrückte vielleicht tun. Aber das wird dann für Kunden aus Norddeutschland oder aus anderen europäischen Ländern schon schwieriger. So ist es aber kombiniert mit, sagen wir mal, einem coolen Fahrevent auf dem Münchner Flughafen, einer VIP-Werksbesichtigung, an die du sonst so eben nicht rankommst und die du vielleicht eben auch noch nicht gesehen hast, und vielleicht noch ein, zwei anderen Dingen, die da vor Ort haben, dann wird daraus eben ein Package, wo die sagen, ja, okay, das habe ich so auch noch nicht gemacht, das mache ich mal. Und es ist immer eine Frage von wie du es aktivierst. Und wir wissen auch aus der Marktforschung, dass das Ingolstadt-Engagement für die Marke Cailun eine Wahrnehmung über alles, also inklusive Social Media, den klassischen Media-Äquivalenzwerten und so weiter, generiert, wo der ein oder andere mit seiner Premier League-Partnerschaft vielleicht noch gar nicht rankommt. Weil es eben vielleicht ein Engagement gibt, was aber gar nicht aktiviert wird und gar nicht in die Kommunikation übersetzt wird. Und dann bringt es eben leider auch nicht so viel. Deswegen, ohne jetzt Summen nennen zu wollen, aber ne, so ein Fußball-Sponsorship in der Premier League geht ja gerne mal irgendwie bei 4, 5, 6 Millionen Euro im Jahr oder in der Saison los. Wir liegen bei einem Bruchteil davon und haben aber vielleicht gar nicht wirklich weniger Effekt, weil wir es eben anders aktivieren und es sehr viel stärker integriert haben in alles, was wir tun.
Und auch wenn man jetzt die Kanäle, über die dann so ein Logo ausgestrahlt wird, klar, Fußball hat einfach die größte Reichweite im Fernsehen.
Keine Frage.
Immer noch, aber das habe ich mich halt oft auch gefragt, viele asiatische Akteure, die in den Markt kommen und wo der Verbraucher, die Verbraucherin vielleicht gar nicht differenzieren kann, erkennt, okay, das ist ein Reifenthema hier, aber dadurch, dass 5, 6 parallel ständig im gleichen Preissegment senden, habe ich das Gefühl, okay, das versendet sich dann in gewisser Weise auch. Wie bemesst ihr den Erfolg da denn?
Also ein Stück weit gebe ich dir da recht. Ich glaube, bei jedem Bundesligaspieltag sind es aktuell 400 irgendwas, 500 Marken, die da auf den Banden zu sehen sind. Welcher Verbraucher soll das ernsthaft differenzieren? Vor allen Dingen, wenn du eine Marke bist, eine Reifenmarke, die ja integral mit dem Sport nichts zu tun hat. Also im Motorsport, wenn du sagst, hier haben wir jetzt gerade am Nürburgring ja erlebt am Wochenende, da fährt der Link & Co. Aus China, der steht auf Cailun-Reifen. Das ist ein Proof of Concept. Das ist eine ganz einfache, das versteht jeder. So, der hat gehalten, der ist angekommen, der ist sogar aufs Podium gefahren in seiner Klasse. Tipptopp. Bei Fußball, ob da nun ein Reifenhersteller X, Y oder Z auf der Bande ist, hat mit dem Spielausgang gar nichts zu tun. Ja, es gab immer mal so Versuche zu sagen, das Gummi der Fußballschuhe ist dasselbe wie im Reifen. Ja, kann man konstruieren, so eine Geschichte, ist aber auch schon 7-mal erzählt. Ja, es gibt immer eine gewisse Wahrnehmung, die rüberschwappt sozusagen. Also wenn du nach so einem Fußballspieltag fragst, so welche Reifenmarken oder welche Marken hast du gesehen, forget it. Welche Reifenmarken hast du gesehen, da wird es auch schwierig. Hast du die oder die oder die Marke gesehen? Da kommt dann irgendwie ganz hinten aus dem Hirn noch irgendwie sowas wie, ja, doch könnte ich mich dran erinnern. Aber wir haben es in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass die reine Logopräsenz versus zum Beispiel, ich habe ein Presenting der Übertragung, wo ich einfach mehr Botschaft senden kann. Das haben wir für den einen oder anderen Hersteller, den wir schon erwähnt haben heute, mal gemacht. Viel bessere Recall-Werte generiert bei viel weniger Mitteleinsatz. Also es ist immer so, und ich kenne die Vermarktungsseite ja auch ganz gut, man denkt immer so, das ist so ein Befreiungsschlag. Was, jetzt gebe ich 5 Millionen aus für das Logo auf Bande XY und das sehen auch pro Spieltag, keine Ahnung, 100 Millionen Leute oder global noch mehr, whatever. Und das baut meine Marke automatisch auf. Nee, tut's eben nicht. Wenn das so einfach wäre, dann würden es ja alle bis Ultimo machen. Sondern wenn du nicht in der Lage bist, das zu aktivieren, es zum integralen Bestandteil deiner Kommunikation zu machen, oder es so aufzuladen, dass da irgendwie mehr hängen bleibt als eine reine Logo-Sichtbarkeit, dann ist das sehr, sehr teuer investiertes Geld für einen Effekt, den man auf andere Art und Weise sicherlich auch generiert.
Ich möchte jetzt schon auf die Zielgerade einbiegen. Du hast jetzt uns ziemlich viel Input gegeben zu den Präsentationen, wie man eine Marke tatsächlich im Markt sichtbar macht. Du hast über Messen gesprochen, du hast auch über Präsentationen gesprochen, Produktpräsentationen auch, wo Händlerebenen eingeladen werden, diverse Sponsorings jetzt im Motorsport und auch im Fußballbereich. Das Thema Erstausrüstung, was ja im Reifenbereich einfach völlig grundlegend ist, also nicht nur um eine Werksauslastung zu generieren, sondern eben auch um diesen Imageaufbau zu betreiben. Auch dazu kann man ja auch nur sagen, BYD als Akteur, der vielleicht so der hungrigste aus dem chinesischen Markt ist, da habt ihr Erstausrüstungsengagements bereit. Das heißt, da werdet ihr entsprechende Volumina auch auf den Fahrzeugen in China im Markt haben. BYD geht natürlich auch den deutschen Markt immer verstärkter an. Auch da werden eure Reifen dann zu sehen sein in der Erstausrüstung.
Genau, bei BYD ist es so, bei NIO ist es so, dass... ist natürlich aus China heraus getrieben. Wie gesagt, wir testen mit europäischen OEs. Ich war neulich gerade selber dabei auf einer spanischen Teststrecke mit dem Prototypen eines deutschen Herstellers, bei dem wir uns mitten im Entwicklungsprozess befinden. Die waren, das ist jetzt keine Rumschleimerei, aber die waren wirklich extrem begeistert. Als die angefangen haben zu testen, haben die gesagt, mal gucken, Silo natürlich noch nicht so etabliert und hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht unterm Hintern. Immer noch so ein bisschen so, ja, ist das womöglich ein chinesischer Billigreifen, der uns hier das Leben schwer macht? So, nee, die sagen absolut auf dem Niveau der für uns speziell hergestellten Premiumreifen, teilweise sogar drüber. Und die haben was ganz Spannendes gesagt, das habe ich so auch noch nie gehört. Die haben gesagt, für uns, für die Marke XY, die ich hier natürlich nicht nennen darf, ist es extrem wichtig, dass Performance, nachhaltige Herstellung, Effizienz, das ist mal alles gegeben. Aber es gibt so ein paar Faktoren, die in keinem anderen Reifentest abgetestet werden. Und das ist das Thema Belastung für den Fahrer beziehungsweise Entlastung für den Fahrer. Und die sagen, wir fahren spezielle Testzyklen nur dafür, um festzustellen, wie viel Energie als Fahrer raubt mir der Reifen. Also du fährst auf der Autobahn mit deiner Limousine XY, fährst in die Ausfahrt, musst ein paar Mal abbiegen, fährst wieder rauf und so weiter. Da weiß ja jeder, manchmal musst du relativ viel nachjustieren, manchmal ist es so ein bisschen rougher. Das merkst du objektiv gar nicht, aber es macht trotzdem was mit deinem Körper. Die sagen, und die haben so verschiedene Stress-Level-Monitoring-Systeme und so weiter, und die sagen, euer Reifen ist so unfassbar ruhig, das gefällt uns für unsere Premium-Klientel extrem gut. Wir wissen, es gibt keinen Kompromiss bei Sicherheit, wir wissen, der Reifen hält lange genug, das wissen wir alles, aber wenn wir jetzt noch zu unseren, wie gesagt, sehr anspruchsvollen Kunden gehen können und sagen können, hier, ne, der wird, du wirst es nicht merken, aber er wird dir trotzdem helfen. Mir war nicht klar, dass das so ein wichtiges Entwicklungskriterium ist. Ist es aber. Vielleicht nicht für alle, aber für diese Kandidaten da auf jeden Fall. Und was du vorhin schon mal gesagt hast, im Bereich LKW, da sehen wir jetzt auch, wir haben ja unsere eigene Technologie, EcoPoint 3 heißt die ja, das ist ja so eine Flüssigphasenmischung, die es eben ermöglicht, diesen Kompromiss aus Haltbarkeit, Performance und Energieeffizienz weitestgehend aufzulösen. Du kannst das so ein bisschen wie so ein Equalizer steuern. Früher war ja irgendwie, jeder Reifen ist ja eigentlich ein Kompromiss. Also der eine ist ein LKW-Anhängerreifen, der läuft einfach nur mit und muss möglichst lange halten, kommt aber alleine nicht durch die Kurve. Und das Gegenteil dazu ist ein Formel-1-Reifen, der unfassbar performant ist, aber natürlich nicht lange hält. Und jeder versucht ja das irgendwie auszubalancieren. Und wir sehen jetzt bei den ersten LKW-Flottentests, was für eine Spritersparnis nur aufgrund der Reifengummimischung möglich ist. Und wenn dann ein einziger Zug auf 100 Kilometer, keine Ahnung, 2 oder 3 Liter Diesel spart, brauche ich nicht vorzurechnen, was das für eine Flotte bedeutet im Jahr. Wenn die dann gleichzeitig auch noch sagen können, so die Reifen haben schon mal während der Produktion so und so viel Tonnen CO2 eingespart und sind so und so nachhaltig hergestellt, dann ist das gerade für Flottenbetreiber, egal ob LKW oder PKW ehrlicherweise, mittlerweile ja ein Riesenthema aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Politik spielt da eine Rolle, aber auch Selbstverpflichtung, Shareholder, tralala, das ist einfach ein Riesenthema, was wir anscheinend extrem gut bedienen können. Und auch das ist für uns ein Teil von dieser Smart-Philosophie.
Ja, abschließend, wir bewegen uns thematisch komplett in der Reifenindustrie jetzt gerade mit dieser Episode. Wir haben, wenn man sich die letzten 30, 40 Jahre der Marktentwicklung in Europa anschaut, also wir haben einen großen japanischen Hersteller, der eigentlich von null sich an die Spitze gepitcht hat über mehrere Jahrzehnte. Wir haben einen großen koreanischen Hersteller, der das Gleiche eigentlich so in den letzten 10 Jahren, zumindest in Europa, gemacht hat. Seid ihr der chinesische Hersteller, der diese Geschichte wiederholt?
Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, aber unsere Ambitionen sind ganz klar darauf hin ausgerichtet. Es ist auch erklärtes Unternehmensziel, eine Top-Position weltweit zu erreichen. Und das schließt explizit die Themen People, Technologie, inklusive Produkte natürlich und Marke ein. Also das hat man bereits verstanden, dass nur dieser Dreiklang und People schließt natürlich Kunden allen voran mal auch mit ein, dass das nur in diesem Zusammenspiel funktioniert. Und die Beispiele, die du eben genannt hast, sind ja eigentlich auch ein schöner Beweis dafür, dass genau diese Kombination funktioniert, weil addier oder subtrahier einen von diesen drei Faktoren aus den japanischen oder koreanischen Herstellern mal raus, dann haben die auch nichts gekommen. Irgendwann regelt vielleicht irgendeine KI das ganze Thema von der Produktion bis zum Umbereifen am Auto. Keine Ahnung. Aber nach allem, was ich so sehe, wird das noch eine ganze Weile dauern. Und bis dahin sind es eben Menschen, die da den Unterschied machen, die bestimmte Themen treiben, die eine Marke leben können und die Produkte entwickeln. Da fühlen wir uns gut aufgestellt, wissen aber auch, dass das noch ein ganz, ganz langer Weg ist und wir da auf gar keinen Fall vom Gas gehen können, weil dieser Markt mag zwar ein gesättigter sein, aber er schläft halt nicht. Und jeder Reifen, den wir verkaufen, ist einer, den anderer nicht verkauft und andersrum. Und deswegen sind wir, dafür treten wir an, aber wir sind guten Mutes.
Prima. Stefan, ich danke dir für deine Ausführungen. Wir beobachten euren Weg natürlich sehr aufmerksam weiter. Ja, und vielleicht sprechen wir uns in 5 Jahren nochmal wieder, wenn ihr dann nicht nur in den Top 10, sondern vielleicht schafft ihr es ja auch in die Top 5. Wie gesagt, es ist ein harter Markt. Danke dir für deine Ausführungen.
Sehr gerne.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Melden uns in der nächsten Woche mit einem Weekly wieder zurück. Stefan, ich verabschiede mich.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ich danke auch. Ciao.